ist halt unser Gott, der überrascht uns immer wieder. Manchmal durch Menschen, manchmal macht er es selbst. Wir dürfen offen sein, wenn er sagt, danke. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man sich eingibt. Und von daher ist es sehr schön, was wir immer wieder erleben, wenn wir ein Danke hören. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ingrid, du hast mich begrüßt heute Morgen mit Willkommen, Pastor. Noch bin ich es ja nicht, ist ja noch nicht der 1. August. Aber es hat mir gezeigt, ich bin mit Conny hier angekommen. Und das finde ich schön. Ich freue mich, dass ich ein neues Gesicht gesehen habe und dann habe ich gehört, dass wir den Gründer dieser Gemeinde, unserem lieben Bruder Dippert, heute hier haben. Und wir danken dir, du hast damals Gott gehorcht und hast den Schritt getan. Und ich kann nur sagen, Gott segne dich auch jetzt noch dafür. Und ich will deinen Weg weitergehen, auch ich will Gott gehorchen und einfach weiterführen, was Gott schon vorbereitet hat. Dritte Predigt über die Versuchung Jesu. Nun, ihr werdet ja noch merken, ich liebe Fortsetzungspredigten, denn eigentlich bin ich jemand, der könnte auch in Afrika predigen. Da darf man nämlich 3 Stunden und länger. Wäre hier unmöglich. Würde ich mir mal wünschen, so richtig so mal. Deswegen Fortsetzungspredigten, da hat man wenigstens ein Thema, wo wir lang dranbleiben können. Das Problem bei Fortsetzungspredigten ist, du weißt nie, was haben die Leute noch behalten. Also, fangen wir mal an. Die erste Versuchung Jesu ging ja darum, aus Steinen Brot zu machen. Oder? Habt ihr dazugehört? Und der rote Faden, den wir da drin entdeckt haben, ist, dass der Teufel Jesus versucht hat, weil er seinen Glauben zersetzen wollte. Ja, schaffst du das denn nicht? Ja, passt dein Papa nicht auf dich auf, dass du jetzt hungrig bist? Und immer wieder kommen diese Spitzen des Teufels in unser Leben, die uns an Gott zweifeln lassen. Dann haben wir einen Sonntag später gesehen, die zweite Versuchung. Worum ging es denn da? Worauf vertraust du? Ganz klar die Geschichte, wo der Teufel gesagt hat, komm, ist doch kein Problem. Du willst hier ein Reich aufbauen auf dieser Erde, kannst du von mir haben, brauchst mich nur anbeten. Und wir haben entdeckt, dass das die logische Fortsetzung ist, vom den Glauben zerstören. Und wie haben wir es genannt? Den Glauben ersetzen. Von zersetzen zu ersetzen. Wie wird denn unser Glaube zersetzt, haben wir uns angeschaut, auch mit dem, was in der Wüstenwanderung als Parallele in 5. Mose so schön zusammengefasst wird. Ja, unser Glaube, er wird ersetzt, indem wir einfach auf andere Dinge als auf Gott vertrauen. Ja, natürlich glauben wir an Gott. Wir gehen auch in Gottesdienst, haben wir gesehen, alles ist gut. Wir sind brave Christen und können uns selbst auf die Schulter klopfen. Aber im entscheidenden Fall gibt es Dinge, wo Gott nicht das letzte Wort hat. Wir vertrauen ihm nicht völlig und ganz. Den Glauben ersetzen. Wir haben von Asser, diesem König, gesehen, wie er ein tolles Leben geführt hat, aber zum Schluss seinen Glauben nicht mehr auf Gott gelenkt hat, sondern auf Menschen, auf Ärzte, auf Bündnisse. Nun komme ich heute zur dritten Versuchung. Und haben wir den Bibeltext da, Sabine? Schön. Lukas 4, ab Vers 9, die folgenden. Der Teufel nahm ihn, ich habe die Neue Hoffnung Übersetzung, Der Teufel nahm ihn auch mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring von hier herunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du nicht einmal an einen Stein stoßen wirst. Aber Jesus wies ihn auch diesmal zurück. Es steht aber auch in der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Wieder dasselbe Spiel, das der Teufel immer macht, er hinterfragt etwas. Wenn du Gottes Sohn bist. Ja, gab es da eigentlich noch einen Zweifel, nachdem nach seiner Taufe Gott selbst vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn? Eigentlich nicht. Aber selbst bei den festesten Glaubensgrundsätzen, die wir denken, die sind doch verankert und alles, wird der Teufel dir immer wieder die Chance geben, das in Frage zu stellen. Ja, was haben wir nicht in unserem Leben schon alles in Frage gestellt? Und dann haben wir diskutiert, tolle Ideen hatten wir. Im Endeffekt haben wir Gott selbst in Frage gestellt. Der Teufel hat Jesus versucht, indem er ihm doch dahin führen wollte, ein Wunder zu tun. Ja, dann tu doch, spring doch. Steht doch in der Bibel, dass nichts passiert. Nimm doch jetzt mal das Wort Gottes. Der Teufel zitiert das Wort Gottes. Ist nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, der kennt das besser als wir. Aber er verdreht das halt auch. Und ich möchte diese dritte Versuchung überschreiben mit den Glauben missbrauchen. Wieder antwortet Jesus, das haben wir die letzten zwei Male schon gesehen, mit einem Zitat aus 5. Mose, diesmal aus dem Kapitel 6, Vers 16. Diese Kapitel in 5. Mose 6, 7, 8, die einfach die Wüstenwanderung so zusammenfassen. Ja, und hier antwortet Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Ich bin ja in den Bergen groß geworden. Und in den Bergen gibt es Serpentinen. Wenn du hoch willst, dann geht das immer so. Ja? Und ich weiß, wenn wir mit der Jugendgruppe oder mit Rangern in Österreich in den Bergen waren, dann gab es immer welche, die wollten schlau sein. Wieso sollen wir denn so gehen? Quer hoch. Im Endeffekt haben sie länger gebraucht als die, die schön brav die Serpentinen gegangen sind, weil quer hoch einfach wesentlich anstrengender ist und gar nicht so viel näher ist. Jesus geht den ganzen Weg, ohne Abkürzung. Mal Hand aufs Herz. Wie oft sind wir Abkürzungen gegangen in unserem Leben als Christ? Nee, das muss ich mir jetzt nicht antun, ne? Das können wir doch auch anders regeln. Hä? Ja? Ja, wir haben es anders geregelt und gemerkt, die anderen ziehen an uns vorbei. Mist. Ja? Jesus geht den ganzen Weg. Jahre später sehen wir ihn in einem kleinen Garten namens Gethsemane und da betet er Gott. Papa. Ja, stellt euch das mal vor. Im Judentum war der Name Gottes so heilig, dass wenn man die Schrift vorgelesen hat und da stand J-H-W, die Konsonanten werden ja nicht geschrieben, dann hat keiner der Vorleser es gewagt, Jahwe vorzulesen. Es wird immer Adonai gesagt. Weil der Name Gottes so heilig war, dass ihn keiner missbrauchen wollte. Und Jesus geht her und sagt, Papi, ja, Papi, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, dann zeig ihn mir doch. Das ist doch auch das, was der Teufel hier Jesus angeboten hat. Geh doch die Abkürzung. Mensch, Wunder sind doch auch viel cooler als das Kreuz. Spring runter, dann sehen alle, dass ein Wunder passiert. Die Engel werden dich auffangen. Ist doch viel besser. Mach's doch. Spring doch. Papa, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann zeig sie mir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das Zitat, auf das Jesus gegenüber dem Teufel hinweist, sagt ja nichts anderes aus. Du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Damit das gar nicht erst passiert, dass mein Wille im Vordergrund steht, sondern dass es so ist, dass sein Wille im Vordergrund steht, oder? Schaut, wenn wir die ganze Bibelstelle in 5. Mose lesen, wo dann am Ende das steht, dass wir Gott, den Herrn, nicht versuchen sollen, dann handelt diese Stelle von Massa und von Meribo. Über Massa haben wir das letzte Mal schon gesprochen. Massa heißt Versuchung und Meribo heißt Hader. Und dort haben sie Gott versucht wegen Wasser. Wörtlich steht da, dass Mose Angst um sein Leben hatte, weil sie ihn steinigen wollten, weil da kein Wasser war. Aber stellt euch das mal vor. Überschüttet mit Gegenwart Gottes 10 Plagen und sie wurden nicht getroffen. Auszug aus Jerusalem und die Ägypter haben ihnen Reichtum hinterhergeschmissen, dass sie endlich gingen. Die sind richtig sattreich daraus. Das Rote Meer, trockenen Fußes durch und die Ägypter ertrunken. Was kann man denn noch mehr von Gott verlangen? Hunger gibt es umsonst Essen, Manna. Und jetzt Wasser. Ich sag mal so, wer es nicht kapieren will, der kapiert es einfach nicht. Ne? Gott, du bist mein Versorger. Warum muss ich jetzt jammern? Nee. Du hast mich in der Vergangenheit versorgt und dafür danke ich dir. Und ich danke dir schon für die Zukunft, dass du auch in der Zukunft mein Versorger bist. Was hat sich denn verändert? Hat sich Gott verändert? Nee, aber scheinbar hat sich's beim Volk Israel auch nicht verändert, oder? Die haben einfach immer weiter gemurrt und weiter gemurrt. Und wörtlich steht es da, sie fragten, ist denn der Herr bei uns oder nicht? Kennen wir das? In Krisenzeiten? Dass wir fragen, ja, hat mich Gott jetzt verlassen? Oder ist der Herr jetzt bei mir oder nicht? Ja? Die Frage ist doch nicht, ob Gott bei uns ist oder nicht. Er ist es, er war es und er wird es immer sein. Die Frage ist doch ganz eine andere. Darf er Herr, Regent, König über unser Leben sein. Darf er über unser Leben bestimmen? Schau doch mal zurück in deinem Leben. Ich halte mal ganz kurz inne, sodass du die Möglichkeit hast, die Highlights deines Lebens jetzt gedanklich einzublenden. Schau mal zurück, jetzt. Hat er dich je verlassen? Warst du je alleine? Conny, komm mal zu mir.
46 Jahre verheiratet. 46 Jahre zusammen. Wir haben in dieser Zeit so viel erlebt. Wenn wir nur die schlechten Dinge unseres Lebens aufschreiben würden, wäre so ein Buch. Wie wir Hunger hatten, wie wir Krankheit hatten. Diese wunderhübsche Frau ist übrigens nur mal als Info für euch, sie ist die beste Ehefrau von allen. Die Frau war über 20 Mal im Krankenhaus. Wenn ich das zusammenrechne, waren das Jahre. Was haben wir alles erlebt? Verleumdung, Verfolgung, Verschmähung. Alles haben sie uns an den Kopf geworfen. Not im finanziellen Bereich und allem. Und wenn wir so ein Buch schreiben würden, wo all das aufgeschrieben würde, ich sage euch eins, auf jeder Seite würde stehen, Gott hat uns nicht allein. Es würde, Gott hat uns nicht allein gelassen. Nee. Auf jeder Seite würde stehen und wir wissen, er wird uns auch in Zukunft nicht alleine lassen. Ist positiv für euch, denn wenn Gott bei uns ist, habt ihr auch was davon. Ja? Die Frage ist also, egal was du dir ausdenkst, was in deinem Leben war, Gott ist da. Aber, und nun werde ich ganz ernst, liebe Gemeinde, lieber Christ, bilde dir bitte nie ein, dass du über Gott verfügen kannst. Ja, er ist unser Versorger. Ja, kein Problem. Er würde Engel schicken, hätte Jesus sich runtergestürzt. Kein Problem. Sein Wort ist Ja und Amen. Gilt gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott handelt gerne. Nochmal, Gott handelt gerne. Aber wir verfügen nicht über ihn. Spring doch, meint der Teufel, bestimme doch du, wann Gott eingreifen soll. Er hat's doch versprochen, spring! Kann die Engel schon sehen. Wisst ihr, das ist das Dilemma mit dem Wohlstandsevangelium. Wir nehmen eine Verheißung und wir sagen, steht doch in Gottes Wort. Ja, also, Gott, dann mal her. Lieber Gott, segne flott. Hallo, all das, was Gott dir verheißen hat in seinem Wort, du weißt sowieso nur die Hälfte, weil wir manchmal vergessen, sein Wort zu lesen. Also es wären noch viel mehr Verheißungen, als du gerade denkst. All das gehört dir, aber Gott gibt, wann er will. Ich habe eigentlich was vergessen. Ich wollte euch eigentlich heute was mitbringen. Ihr wisst ja, 18 Jahre Rangerleiter. Und da sammelt sich so einiges an. Unter anderem sammelt sich da so ungefähr 30 Messer an. Ja, ich habe solche Messer, die gar nicht mehr erlaubt sind, machetenartig. Ich habe Klappmesser vom amerikanischen Militär, klappbar, aber immer noch 400 Gramm schwer, kannst du als Wurfgeschoss benutzen. Ich habe eine Menge Messer. Ich liebe Messer, weil du kannst so viele tolle Sachen damit tun. Positives und Negatives. Aber ich stelle mir vor, ich hätte noch so einen 3-jährigen Zwerg. Und der kommt und sagt, Papa, ich möchte auch so ein Messer. Was würde ich ihm sagen? Ja. Natürlich, du kriegst so ein Messer. Weil ich weiß ja, wie sehr ich die Dinger immer wollte. Ja, mein Sohn, du kriegst so ein Messer. Aber ich bestimme den Zeitpunkt. Und da könnte der Kleine sich auf den Boden schmeißen und mit den Füßen
schlagen oder sonst was. Ich bestimme den Zeitpunkt, oder? Aber viele andere Geschichten sagen uns eigentlich, dass wir das nicht so gerne wollen, dass Gott den Zeitpunkt bestimmt, oder? Nee, jetzt will
der sogenannte verlorene Sohn. Jetzt will ich mein Erbe haben. Jetzt will ich leben. Und was ist draus geworden? Schweinekot. Und ein Papa wartet zu Hause sehnsüchtig und sagt, hab dich immer noch lieb, komm noch mal einfach zurück. Und hält jeden Tag Ausschau.
Ja, Gott gibt. Die ganze Bibel ist voll, wie Gott immer wieder gibt und gibt und gibt. Und wir können ihn auch dazu bewegen, dass er gibt. Dass er dir sogar jetzt gibt. Und das erleben Christen und sie deuten es falsch. Ich denke an Hiskia. Diesen großen König. Sein Vater lebte nicht Gott wohlgefällig, aber er, als er mit 25 Jahren auf den Thron kam, hat erstmal angefangen aufzuräumen. Alles raus. Gott wohlgefällig zu leben.
Und dann passierte viele Jahre wunderbare Führung von Gott, wunderbare Führung. Und dann wurde er krank. Aber Gott, warum bin ich denn jetzt krank? Ich habe dir doch alles gegeben in meinem Leben.
Ohne. Hat doch Gott alles gegeben. Ich bin so froh. Ich bin so dankbar, dass ich Gott nicht in allem verstehe. Immer noch Gott sein darf. Und ich weiß, sein Plan für mein Leben ist der beste. Und zum Hiskia sagt Gott durch einen Propheten, so, noch schreib mal Testament, pack deine Sachen, regel die letzten Dinge, wie man halt so tut, kurz vorm Tod, ne? Und dann freu dich auf die Ewigkeit. Und Hiskia war so im Jetzt. Ah, bitte, bitte, noch ein paar Jährchen.
Und Gott lässt sich erbitten und schenkt ihm 15 Jahre.
Hammer! 15 Jahre dazu, das ist gewaltig. Wenn Gott gibt, dann ist er nie knausrig. Hast du Gott schon mal knausrig erlebt? Ja, ich nicht. Hat immer noch eine Kelle obendrauf. 15 Jahre Leben dazu. Aber was soll ich sagen? Es war nicht zum Segen.
Dann kamen die Gesandten von Babylon und er sagt, komm mal rein
in meinen Palast und zeig dir all die Schätze. Sind Tempel geführt, hat die Tempelschätze gezeigt und allen Reichtum, was halt da in Juda wirklich groß war.
Und dann kommt der Prophet wieder und sagt, das war's nicht, das war nicht gut. Und wenn wir die ganze Geschichte zu Ende lesen, ja, Gott hat Gnade geschenkt über seine 15 Jahre, aber all das, was er den Babyloniern schon quasi unter die Nase gehalten hat, haben sie Jahre später mitgenommen und die Obersten und alles wurden in die Gefangenschaft geführt.
Und was für ein Leben hat er angefangen? Sein Papa hat den Tempel versperrt und er hat ihn wieder aufgesperrt. Er hat alle Priester und Leviten versammelt und gesagt, so, jetzt sage ich euch mal wieder, wo es lang geht.
Aber im Endeffekt war das seine Versuchung, den Glauben zu missbrauchen. gab eine Zeit bei uns in Tostedt, die habe ich viele, viele Jahre nicht verstanden. Gott hat so viel Geistesgaben geschenkt und so viel Erweckliches geschenkt. Und irgendwann hat der Vorstand dann beschlossen, das zu dämpfen. Ich habe gedacht, warum? Warum dämpfen wir denn den Geist? Heute verstehe ich, weil es Auswüchse gab, dass nur noch das Menschliche gesucht wurde und nicht Gott gesucht. Gott gibt dann trotzdem gerne weiter, aber in dem Moment, wo wir uns suchen, unsere Selbstdarstellung, unser Ich, unsere Größe und guck mal unsere Gemeinde, wie toll, komm noch, da kannst du Gott erleben. In dem Moment sitzt Gott nicht mehr auf dem Thron und wir missbrauchen den Glauben. Und dann ist es besser, zurückzuschrauben und zu sagen, ein bisschen weniger tut uns gut. Natürlich ist das auch eine Gefahr, denn in dem Moment, wo ich zurückschraube, kann auch viel wieder kaputt gehen. Da braucht es viel, viel Weisheit. Aber die ist uns ja verheißen, ne? Wem Weisheit mangelt, der bitte darum und Gott wird sie ihm geben. Ich könnte noch viel von Hiskia erzählen. Ich will diese Geschichte, ihr könnt sie nachlesen in 2. Könige und in Chronik. Ich will da heute jetzt nicht so lang drauf eingehen. Hiskia hatte in seiner Hochzeit keinen Platz, den Glauben zu missbrauchen. Jetzt schauen wir in Gottes Wort. Da lesen wir, wer sein Vertrauen auf Gott setzt, der kann für dieses Vertrauen nicht enttäuscht werden. Hammer, ne? Hammer! Das geht gar nicht. Gott sagt, wenn du mir vertraust, wenn ich der Chef sein werde, wenn ich der Chef sein darf, dann wirst du dieses Vertrauen zurückkriegen. Manchmal handelt Gott eigenartig. Bei Hiskia hat er dann mal einen Engel geschickt, der das Heerlager, das die angegriffen hat, komplett alleine niedergemacht hat. Ein Engel. 180.000 Leute lesen wir. Nur ein Engel. Weißt du, dass du mehrere Engel hast, die um dich herum sind? Oh, ich sag's noch immer wieder, ich würde sie gerne mal sehen. Jesus, ich würde sie so gerne mal sehen. Ja. Die auf uns Acht geben. Meine Mutter hat immer einen Spruch gesagt, wenn ich mal wieder 9-mal klug war. Ich weiß nicht, ob er das jetzt so versteht, weil so ein bisschen österreichischen Charme hat. Die hat gesagt, ah, will das Pipperl wieder gescheiter sein als die Hen. Will das Küken wieder gescheiter sein als die Henne. Ja? Das Pipperl wieder gescheiter sein als die Hen. Ja, manchmal wollte das Pipperl gescheiter sein als die Hen. Manchmal fordern wir Gott ganz schön heraus. Tu doch was. Gib mir doch deine Verheißungen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist eine andere. Jetzt kann es passieren, du sagst, oh Gott soll im Regiment sein, dann soll er tun und ich, ja, das haben wir doch für ein schönes Leben als Christ. Ich warte einfach, dass Gott was tut. Gibt es auch ein Kissen hier? Ja? Oder vielleicht ein Cocktail oder sonst was? Ja? Leute, als Israel das Land eingenommen hatte, das Gott ihnen verheißen war, wisst ihr, was passiert ist? Das Manna hat aufgehört. Ja, was ist das denn jetzt? Die
Diese übernatürliche Versorgung Gottes hört auf? Ja, haben wir denn was falsch gemacht? Hätten wir vielleicht lieber in der Wüste sein sollen? Da hatten wir doch alles. Und ich weiß es nicht, steht nicht in der Bibel, aber ich könnte mir fast vorstellen, da gab es einige Israeliten, die sich da hingelegt haben und gesagt haben, wisst ihr was, ihr Spinner, arbeiten hat mir Gott nicht gesagt. Irgendwann wird das Manna schon wiederkommen. Ich warte darauf. Der Paulus hatte so eine Gemeinde gegründet, die Thessaloniker. Und da gab es auch einige von denen, die so da lagen. Gott ist doch unser Versorger. Und Paulus hat nicht gesagt, ihr habt es geschnallt, jawohl, ja, wir Jüre, ja, Gott unser Versorger. Nee, er hat gesagt, hoch mit dem Popo, jetzt wird's raus. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ja, leider wurde dieses Wort dann von den Nazis und so missbraucht. Aber das ist die andere Seite der Medaille. Du und ich, wir dürfen Hand anlegen am Reich Gottes. Faulheit hat im Reich Gottes keinen Platz. Sorry, tut mir leid, dir jetzt irgendwelche Illusionen wegzunehmen. Wir arbeiten, wir säen, wir pflügen, wir ernten. Mit einem Gedanken, Gott, du bist es, der das Wachsen und Gedeihen schenkt. Wir missbrauchen deinen Namen nicht, aber wir sind fleißig. Wir trauen dir alles zu, auch unsere Faulheit zu besiegen. Habe ich jetzt jemand auf den Schlips getreten? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Weißt du, das spiegelt in so viele Lebensdetails rein.
Ach, die mit ihrem Bio-Zeug.
Hat Gott nicht gesagt, dass wir Bio essen müssen? Ja, der hat Pommes geschaffen, das reicht doch, oder? Joggen und zum Arzt gehen, dreimal im Jahr Vorsorge. Gott weiß schon, hat schon seinen Zeitpunkt gesetzt, wann ich sterbe. Brauche ich alles nicht. Nee.
Leute, lass uns Gott nicht missbrauchen. Lass uns unser Teil tun und Gott sein Teil tun. Okay?
Und lass uns darauf auch kein Dogma machen. Ja, ich werde 150. Weil guck mal, meine Nahrungsergänzungsmittel, meine Arztbesuche, mein Bioessen, na ich. Das muss in uns drinnen sein und dann freuen wir uns, weil Bio schmeckt sowieso besser als das verseuchte Zeug, das wir manchmal viel zu billig irgendwo angeboten kriegen. Ich sag nicht, dass du nicht zum Arzt gehen sollst. Ich sag nicht, dass du joggen gehen sollst. Ich sag nicht, dass du dich nicht gesund ernähren sollst. Alles das ist okay. Aber wie beim letzten Mal möchte ich dir sagen, Gott regiert. Wir dürfen ihm vertrauen, wenn die Situation uns überfordert. Wir vertrauen ihm aber ansonsten, dass er uns Kraft und Weisheit und Verstand gibt und dass er uns hilft, den Glauben nicht zu missbrauchen. Hat es geklappt mit dem Lied? Oh, dann schmeißt es doch mal an. Ein bisschen werdet ihr auch merken, dass ich durchaus auf Tradition liebe. Bin nicht der, der immer alles neu macht. Alles neu macht der Mai. Ne? So, und wir haben jetzt dreimal die letzten Predigten über die Versuchung Jesu aufgehört mit einem Lied. Einmal hat es der Jürgen uns gesungen, Rückenwind. Einmal habe ich euch das Lied von Bonhoeffer vorgelesen. Und das ist jetzt ein Kinderlied. Ich liebe Kinderlieder, die sind so unbeschwert. Ja? Die sind so fröhlich. Und wir sind manchmal so ernst. Liebe Bänderbrüder, lieber Hans, lieber Dieter, ich komme nicht an euch ran. Ihr müsst es entschuldigen. Aber ich versuche mein Bestes.
habe das jetzt nicht gehört, war vielleicht auch besser. Lauf ich weg und versuch es wieder mal allein. Merk ich schnell unterwegs, das kann doch gar nicht sein. Dreh mich um, will zurück zu dir. Überrascht stell ich fest, du stehst schon hinter mir. Und jetzt der Refrain. Ich lass mich in deine Arme fallen. Du hast schon gewartet, fängst mich auf. Ich lass mich in deine Arme fallen. Bei dir bin ich sicher, bei dir bin ich sicher, bei dir bin ich sicher. Und zu Haus alle. Ich lass mich in deine Arme fallen. Du hast schon gewartet, fängst mich auf. Ich lass mich in deine Arme fallen. In dir bin ich sicher, bei dir bin ich sicher, bei dir bin ich sicher. Und zu Hause lass uns aufstehen. Ich lass mich in deine Arme fallen. Du hast schon gewartet, fängst mich auf. Ich lass mich in deine Arme fallen. Bei dir bin ich sicher, bei dir bin ich sicher, bei dir bin ich sicher. Und zu Hause. Danke. Alles voll, sage Amen.